Der dressierte Nachwuchs, so lautet der Titel der neuesten Publikation des Medienwissenschaftlers Michael Mein. Eine ziemliche Provokation, junge Menschen in den Schulen und Universitäten als dressierten Nachwuchs abzuqualifizieren. Da assoziiere ich einen Dompteur in einer Zirkusmanege mit Peitsche und Zuckerstückchen. Deshalb begrüße ich sogleich Michael Mein, Professor für Kommunikationswissenschaft von der Ludwig-Maximilians-Universität München, um ihm am Anfang die Frage zu stellen, wen er denn mit dem dressierten Nachwuchs genau meine. Herzlich willkommen, Herr Mein.
Vielen Dank für die Einladung.
Die 38% jungen Wähler, die in Thüringen am 1. September die AfD gewählt haben, meinen Sie doch wohl kaum.
Ja, die Jugend gibt es ja nicht, die gab es noch nie. Und in Thüringen zeigen sich die Trennlinien wahrscheinlich noch deutlicher als anderswo. Die Trennlinien, die wir ja auch in anderen sozialen Gruppen haben, die wir in anderen Landstrichen haben, Trennlinien zwischen Ost und West, zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern. Insofern ist das Wahlergebnis in Thüringen nicht so verwunderlich, zumal wenn man sich das Projekt Juniorwahl angeschaut hat. Ein Projekt, was die Bundeszentrale für politische Bildung seit etlichen Jahren betreibt, das alle Schüler ab der 7. Klasse einbezieht und immer so tut, als ob diese jungen Leute auch wählen könnten. Da sehen wir den Einbruch bei den Grünen seit 2021. 23 wird das dann zum Erdrutsch und 24 im Juni bei der Europawahl und jetzt im September bei den Landtagswahlen dann auch an der Wahlurne so zu sehen.
Also von wem sprechen wir? Wer sind für Sie die dressierten jungen Menschen?
Ich spreche vor allen Dingen über junge Leute in den Mediengroßstädten in Frankfurt, Berlin, München, Köln, Hamburg, um junge Leute, die die Universität verlassen haben, sich jetzt auf den Weg begeben an die Schaltstellen der Macht oder dort schon angekommen sind. Ich würde es auch gar nicht so, wie Sie es in der Anmoderation gesagt haben, mit dem Wort abqualifizieren verwenden. Ich bin ja großer Zirkusanhänger, bin als Kind sehr gern dorthin gegangen und habe immer bewundert, was da Artisten, aber auch Tiere an Kunststücken gezeigt haben. Also da steckt schon eine Menge Arbeit drin, steckt eine Menge Zeit drin. Ich habe es gar nicht als Abqualifizierung verstanden.
Sie benutzen ja als Kommunikationswissenschaftler in Ihrer neuesten Publikation eine ganze Reihe von starken Begriffen, die für mich doch einen Klärungsbedarf verursachen. Also Dressur haben Sie jetzt schon etwas dazu gesagt, aber auch bei den Social Media sprechen Sie von Konformitätsmaschinen. Bei den jüngeren Generationen taucht dann später auch wieder ein sehr starker Begriff auf, XYZ-Ichlinge. Oder Sie sprechen bei den medial verbreiteten Ideologien gleich von einer Bewusstseinsindustrie. Beginnen wir doch vielleicht mit dem Begriff Konformitätsmaschine. Was meinen Sie damit genau?
Das zielt auf die Digitalplattformen, die letztlich besser sind, als es Lehrer, Mentoren, Eltern, Trainer im Sport früher gewesen sind. Wir haben uns ja, weiß nicht wie viele Jahre, den Mund fusselig geredet, wie sich Heranwachsende zu verhalten haben, was gut und richtig ist. Das lernt man heute als Heranwachsender auf den Digitalplattformen innerhalb von Stunden. Man sieht, was gut und richtig ist. Man sieht, was belohnt wird durch positive Rückmeldungen. Man sieht aber auch, was abgestraft wird, möglicherweise sogar durch den digitalen Pranger oder den digitalen Tod. Insofern lernt man auf den vielen Stunden, die Jugendliche heute auf den Digitalplattformen verbringen, welches Verhalten angesagt ist und welches nicht. Und wenn man weiß, dass 16- bis 18-Jährige heute 9 bis 10 Stunden an jedem Tag auf diesen Digitalplattformen unterwegs sind, dann ist einem klar, dass dieses Verhalten, was man digital lernt, dass dieses Verhalten sich dann auch in die reale Welt überträgt und wundert sich dann nicht mehr so sehr, dass junge Menschen weit eher als Angehörige unserer Generationen bereit waren, die Corona-Maßnahmen zum Beispiel zu tolerieren oder sogar noch nach schärferen Maßnahmen zu rufen.
Aber Maschinen bedürfen ja einer Programmierung, die dann das entsprechende Produkt mit hervorbringen. Es ist also offensichtlich nicht etwas, was nur unter den Jugendlichen abläuft, sondern da ist auch ein Lenkungsprozess.
Ja, die Digitalisierung beginnt ja in den 60er Jahren, wenn man anschaut, wer an der Wiege dieser Maschinen gesessen hat, dann kommt man schnell auf die üblichen Verdächtigen, dann ist man schnell im US-Sicherheitsapparat. Es dauert eine ganze Weile, bis diese Maschinen zur Perfektion entwickelt werden. Man darf, glaube ich, Internet nicht gleichsetzen mit den Digitalplattformen. Diese Plattformen, die Reputationsrückmeldungen in Echtzeit geben, die Reputation mit Likes und Retweets verbinden, diese Maschinen gibt es ja erst seit den frühen 10er-Jahren. Das alte Internet funktioniert noch ein bisschen anders. Ab den 10er-Jahren lohnt es sich, an dem eigenen Digitalauftritt zu arbeiten, lohnt es sich, Rückmeldungen zu zählen, lohnt es sich, das eigene Prestige zum Beispiel an der Followerzahl zu messen. Und das macht mit Heranwachsenden was völlig anderes, als das bei uns der Fall war, wo es schon diese Technologie gegeben hat, wo man Mühe hatte, weil es mit dem Modem nicht funktioniert hat und auch sonst die Seiten noch nicht so perfekt waren. Es ist also eine völlig andere Zeit als das, was wir ab den 10er-Jahren haben. Also ja, das ist programmiert worden, es ist so ausgerichtet worden, dass wir diesen Nachwuchs heute haben, den wir beobachten können.
Und was passiert jetzt mit dem Nachwuchs, wenn er in die Schule kommt, wenn er dann nachher an die Universität kommt, wo Sie ja diesen jungen Menschen selber dann auch begegnen?
Ich versuche in dem Buch verschiedene Linien zu zeigen und das nicht als eine monokausale Geschichte zu erzählen. Ich versuche zu zeigen, wie Plattformen und Ideologie, verstanden als die Rechtfertigungslehre, also eine Lehre, die die gegenwärtigen Verhältnisse rechtfertigt, wie das zusammenspielt, und versuche zu zeigen, wie gleichzeitig Schul- und Universitätsreformen in Gang gesetzt wurden, die das, was über Plattformen und Rechtfertigungslehre funktioniert, noch verstärkt wird.
Was meinen Sie mit diesem Begriff Rechtfertigungslehre? Was wird da gerechtfertigt?
Jede Gesellschaft braucht eine Geschichte, eine Erzählung, die zum Beispiel Besitzverhältnisse legitimiert. Ich habe mich in München über viele Jahre gefragt, warum ich 2000 Euro Monatsmiete bezahle, während andere, zum Teil sogar meine Studenten, ganze Häuserzeilen besessen haben. Und diese Art von Ungerechtigkeit, diese Art von Ungleichheit muss in Erzählungen gerechtfertigt werden, damit die vielen, die sehr viel Geld für Miete bezahlen, die ihre ganze Lebens- und Arbeitszeit damit verbringen, ihre Existenz absichern zu können, damit diese vielen nicht gegen die wenigen rebellieren, denen fast alles gehört. Und das gibt es in allen Gesellschaften. Und die jetzige Rechtfertigungslehre, die wir gerade bei der akademischen Jugend beobachten können, die zum Beispiel auf die Klimaerzählung setzt, die Identitätspolitik stark macht, die so Demonstrationen wie Black Lives Matter generiert, diese Rechtfertigungslehre wurde in den 60er Jahren von den gleichen Stellen erfunden wie die Konformitätsmaschinen, die heute auf den Digitalplattformen da sind. Das war der Versuch, eine damals kleine akademische Jugend im Westen von der Eigentumsfrage abzulenken, von sozialistischen Ideen, möglicherweise sogar abzulenken von der Idee, nach Moskau zu schielen und eine ganz andere Art von Gesellschaftsform zu installieren.
Damit sprechen Sie die 68er-Bewegung an. Und ich frage mich, auch als ich Ihre Lektüre lesen konnte, ob dann nicht doch eine gewisse Idealisierung dieser 68er-Bewegung in den USA und auch natürlich in der Bundesrepublik Deutschland mitspielt. Sie erwähnen ja hier auch in Ihrer neuesten Publikation Gespräche mit anderen Personen aus dieser Generation, die etwas Ähnliches feststellen, die betroffen sind darüber, dass zum Beispiel die jungen Menschen gegen die Corona-Maßnahmen nicht protestiert haben, dass sie sich in andere, wie Sie eben ja auch gesagt haben, in diese Narrative einbinden lassen. Schwingt da nicht so eine gewisse Idealisierung dieser alten 68er mit?
Gut, wenn man älter wird, dann neigt man wahrscheinlich dazu, die Vergangenheit zu idealisieren und das, was man als junger Mensch erlebt hat, zu vermissen in der Gegenwart. Aber wir haben schon auf der demografischen Ebene völlig andere Verhältnisse als in den 60er Jahren. Wenn wir in die alte Bundesrepublik hineinschauen, haben wir in dieser Zeit eine Hochschulquote von 5 oder 6%. Das heißt, 5 oder 6% eines Jahrgangs gehen auf die Hochschule. Längst nicht alle machen einen Abschluss. Ist ja damals noch gar nicht so üblich. Der Magister und das Diplom werden gerade erst eingeführt. Es gibt viele Universitäten in der alten Bundesrepublik, wo der erste Abschluss die Promotion ist. Diese 5 bis 6%, die ja zweifellos eine Elite sind, das sind also Menschen, die ein Abitur geschafft haben in einer Zeit, in der das absolut selten war, die bekommen auch ohne diese Promotion oft den Start in eine Karriere, bekommen also einen Job, haben keine Probleme, da Dinge zu finden. Heute haben wir eine Hochschulquote von über 50%, ist bewusst nach oben gedrückt worden. Also 50% und mehr eines jeden Jahrgangs gehen auf Hochschulen. Das sind ja keineswegs die MINT-Fächer, also Mathe, Naturwissenschaften, Technik, sondern es sind Geistes- und Sozialwissenschaften. Es sind Disziplinen, in denen man von dieser Rechtfertigungslehre lebt, in denen man nicht viel mehr kann, wenn man so einen Abschluss in der Hand hat, als Ideologie zu produzieren. Also wir haben da schon mal völlig andere Verhältnisse. Wenn man dann in die 60er hineinschaut und sich in den Universitäten umschaut, auch mit alten Professoren redet, wie sah denn damals so ein Seminar aus, wie sah damals eine Vorlesung aus, haben wir auch ein völlig anderes Herangehen an universitäre Lehre. Wir haben das, was ich in dem Buch, glaube ich, auch einen Entdeckungsmodus, einen Herausforderungsmodus nennt. Wir haben also junge Leute, die sich nicht zufrieden geben mit denen, was ihnen da die alten Professoren vorne, meist ja noch Männer, erzählen. Heute haben wir junge Leute, die sich im Verteidigungsmodus bewegen, die Angst haben anzuecken, also auch getriggert durch die Erfahrungen, die sie auf den Digitalplattformen gemacht haben. Und wenn man verstehen will, glaube ich, wie die 68er getickt haben, wie zumindest die Minderheit, auch die Minderheit dieser Minderheit von Studenten getickt hat, die für das Establishment als Herausforderung begriffen werden konnten, dann empfehle ich immer das Interview, was Günter Gauss mit Rudi Dutschke geführt hat, einem der Köpfe der Studentenbewegung in Westdeutschland. Da finden wir einen jungen Mann, noch nicht mal 30, der unglaublich reflektiert, unglaublich gebildet über gesellschaftliche Verhältnisse redet. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass gerade diese Köpfe dann attackiert worden sind.
Welchen Beitrag leistet dann aber die Universität dazu, dass dieser Entdeckermodus verloren geht? Oder vielleicht auch die Schule, wenn wir das nochmal etwas genauer anschauen können. Wir haben also auf der einen Seite die digitalen Plattformen, durch die so eine gewisse Dressur stattfindet. Und jetzt kommen die jungen Leute in die Schule und in die Uni. Wie wird das verstärkt dort? Oder spielt zusammen, wie Sie gesagt haben?
Ja, im Buch ziele ich ja auf die PISA- und die Bologna-Reform, die in Westeuropa in den 90er Jahren gestartet werden. Wir sind ja kurz in den USA gewesen. Ich bin in der Antwort jetzt gar nicht auf die USA eingegangen. Da beginnt das letztlich schon in den späten 60ern, weil die Studentenrevolte in den USA ja auch mit Protesten gegen den Vietnamkrieg verknüpft ist. Zum Teil ist da völlig normal, dass der Campus besetzt wird. An einigen Universitäten wird Polizei eingesetzt. Man ruft zum Teil sogar nach Militär. Man sieht also, dass man da was tun muss und fängt in den USA in den späten 60ern und frühen 70er Jahren an, die Universitäten zu befrieden über gemeinsame Forschungsaufträge, die von Staat und Konzernen finanziert werden, die letztlich Professoren dazu bringen, sich in das System einzugliedern. In Westeuropa kommt dann ab den 90ern dieser Reformschub unter den Namen PISA und Bologna. Wenn man sich anschaut, wie universitäre Lehre heute aussieht, dann wird man das nicht wiedererkennen, wenn man in den 80ern Student war. Viele Ältere erinnern sich an eine Universität, in der man auch mal ein ganzes Semester nichts machen konnte, in der man nach der dritten Sitzung gesagt hat, mein Gott, diese Vorlesung, dieses Seminar, das lasse ich jetzt aus, ich mache dann irgendwann bei jemand anderem weiter. Heute haben wir Lehrveranstaltungen, initiiert durch Bologna, Lehrveranstaltungen, die vom ersten Tag auf die Endnote einzahlen, die komplett mit Prüfungen belegt sind. Bei mir in den Geistes- und Sozialwissenschaften haben wir viele Vorlesungen, die mit einer Multiple-Choice-Klausur enden, die ja völlig unabhängig von den Inhalten eine Metabotschaft transportiert. Die Metabotschaft lautet, es gibt eine Wahrheit und nur eine Wahrheit und jemand hat diese Wahrheit schon, nämlich der Dozent, der diesen Fragebogen konzipiert hat. Ich als Student muss mich gar nicht mehr einbringen in den Kampf um Wissen. Ich muss zu einem bestimmten Termin auswendig lernen und kann dann wieder vergessen. Das ist also auf der formalen Ebene ein völlig anderes Studium, als wir das in den 70er, 80er, noch frühen 90er Jahren gehabt haben. Dazu kommt dann eine Politisierung der Forschung. Der Staat finanziert ja die Universitäten in Deutschland, aber er hat seit den Nullerjahren begonnen, auch die Inhalte vorzugeben, indem er sogenannte Zweitmittel ausgeschrieben hat, also Forschungsprojekte auf EU-Ebene vom Bund, aus den Parteistiftungen, Forschungsprojekte ausgeschrieben hat, in denen bestimmte Themen, Methoden und sogar Sprachformen, dieser Genderstern zum Beispiel, vorgegeben sind. Und er hat zugleich für ein Belohnungssystem gesorgt über eine Besoldungsreform, das Professoren dazu bringt, tatsächlich mitzumachen, sich zu bewerben um diese Zweitmittel. Drittmittel sind dann Gelder, die aus der Wirtschaft kommen. Aber da gibt es auch Geld aus den Konzernstiftungen in Deutschland von Bertelsmann, von VW, von Thyssen zum Beispiel. Also er hat dafür gesorgt, dass Professoren mitmachen, hat dafür gesorgt, dass keine jungen Leute mehr nachwachsen, die im Entdeckungsmodus sich an den Universitäten bewegen, sondern eher versuchen, die Regeln möglichst gut einzuhalten. Und das führt heute, knappes Vierteljahrhundert nach diesen Reformen, dazu, dass wir mittlerweile auf Professuren Leute haben, die das Universitätssystem gar nicht mehr anders kennen, die also mit Bachelor, Master groß geworden sind, die mit der Idee groß geworden sind, dass akademischer Erfolg an Zweitmitteln hängt, dass akademischer Erfolg daran hängt, in bestimmten Publikationen, in der Regel finanziert vom Medienkonzern Thomson Reuters, der das Web of Science erfunden hat, dass sich bestimmte Publikationen auszahlen und andere Bücher auf Deutsch zum Beispiel nicht mehr. Also da haben wir eine Reform gehabt, die in der Hülle der Universitäten, die Gebäude gibt es ja noch, in der Hülle der Universitäten für völlig neue Inhalte gesorgt hat.
Das heißt, wir sehen auf der einen Seite die Rahmenbedingungen, die sich völlig verändert haben durch die Bologna-Reform, und auf der anderen Seite dann auch die Inhalte, wie Sie gesagt haben, die entsprechend hier über solche Fördergelder gesteuert werden. Jetzt stelle ich aber fest an den Universitäten, das hört man ja immer wieder, da gibt es auch das Phänomen der Social Justice Warrior, also einer eigentlich auf den ersten Blick doch auch rebellischen Jugend. Ich würde gerne ein Beispiel geben, was mich selber betroffen hat. Da gibt es in Hannover den alles andere als rechten Imperialismus-Historiker Helmut Blei. Der hat vor einigen Jahren dort einen Vortrag halten wollen. Der klingt da doch eigentlich unheimlich interessant. Kolonialgeschichte von Afrikanern und Afrikanerinnen herdenken. Dieser Vortrag wurde verunmöglicht, weil man ihm natürlich vorgeworfen hat, dass ein alter weißer Mann über so etwas gar nicht sprechen dürfte. Die haben es geschafft, dass dieser Vortrag nicht gehalten werden konnte. Also unterm Strich eine äußerst rebellische Aktion.
Ja, das gibt es aber nicht nur an Universitäten. Wenn wir über Cancel Culture reden, dann haben wir oft den Blick auf solche Einzelfälle, auf solche Vorträge, die an Universitäten abgesagt werden. Aber mittlerweile ist das ja ein flächendeckendes Phänomen. Mittlerweile haben wir Probleme, in staatlich finanzierte, mit Steuergeldern finanzierte Räume auch außerhalb der Universitäten hineinzukommen. Und da kommen dann diese Krieger zum Einsatz, die Sie erwähnen, die ich an Universitäten schon auch erlebt habe, auch schon vor Corona erlebt habe. Ich habe mal geplant, Ken Jebsen, der sich jetzt ja anders nennt, 2018, glaube ich, an die Uni einzuladen. Wir haben dann davon abgesehen, weil wir wussten, das wird einen Shitstorm auslösen, der uns beide da aus dem Hörsaal fegen wird. Also das gibt's, hat auch zu tun mit dem Zusammenspiel von Hochschulquote, also einer deutlich größeren Konkurrenzsituation im Bereich der Absolventen von Geistes- und Sozialwissenschaften und einem Arbeitsmarkt, der von staatlichen Stellen in den letzten Jahren installiert worden ist unter dem Stichwort Beauftragte. Wir haben also sehr viele Projekte, sehr viele Kurzzeitstellen, die all die Schlagworte der Rechtfertigungslehre bedienen, angefangen von Nachhaltigkeit über Diversität bis hin zu Klima und so weiter. Da gibt es also einen Arbeitsmarkt, auf dem man sich nur bewegen kann, wenn man sich moralisch reinhält, wenn man also gezeigt hat, vor allen Dingen online gezeigt hat, dass man weiß, worauf es ankommt. Und das sind dann die Leute, zum Teil finanziert von Steuern, die dafür sorgen, dass solche Vorträge abgesagt werden, die dafür sorgen, dass die eine Wahrheit nicht herausgefordert werden kann. Das ist also ein Denken, was schon über die Digitalplattformen bei Heranwachsenden ab 10, 12 Jahren getriggert wird, dass dann über Inhalte in den Schulen, in den Universitäten, weil wir werden immer wieder aufgefordert, zu den Ideologieschlagworten extra Lehrveranstaltungen zu machen. Es werden extra Wochen zu den einzelnen Themen ausgerufen. Also sie werden in der Lehre implementiert und dann belohnt über einen Arbeitsmarkt, der in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet worden ist. In Deutschland ja am bekanntesten wahrscheinlich das Programm Demokratie Leben, angesiedelt im Familienministerium, was 200 Millionen Euro im Jahr ausgibt, um diese Art von Aktivismus auch mit einer Lebensmöglichkeit zu unterfüttern.
Also der Konkurrenzdruck, der dann entsteht, führt natürlich auch leicht nachvollziehbar zu einer Konformität. Jetzt sprechen Sie aber auf den Begriff, würde ich gerne noch zu sprechen kommen, in Ihrer Publikation, den finde ich auch relativ stark, bei den jüngeren Generationen von XYZ-Ichlingen. Also da assoziiere ich ganz komische Würmlinge, Frischlinge und so weiter. Was meinen Sie denn mit diesem Begriff und wie ordnen Sie den jetzt ein in dieser Landschaft an den Universitäten, die Sie gerade skizziert haben?
Gut, XYZ, das sind ja die Generationsbezeichnungen, die wir in der Literatur finden. X bin ich, das sind die ab Mitte der 60er bis in die späten 70er geborenen. Dann kommt die Y-Generation und ab 95 haben wir dann die Generation Z. Ichlinge gibt es stärker in den jüngeren Generationen. Das ist wieder eine Folge der Digitalplattformen, die ja so angelegt sind, dass man sich um sich selbst dreht, die außerdem den Code 1 versus 0 eingeschrieben haben. Das bedeutet, dass Komplexität reduziert wird, bedeutet auch, dass moralisiert werden muss. Wenn man auf TikTok, X, Instagram Erfolg haben will, dann muss man moralisieren, dann muss man sich klar bekennen, muss man gut und böse benennen und sich dort positionieren. Und das überträgt man dann auf die Kommunikation, die man draußen hat. Also dieses Drehen um sich selbst, dieses Aburteilen, diese Nicht-Akzeptanz, diese fehlende Toleranz für Herausforderungen der einen Wahrheit, die Sie gerade an dem Hannover-Beispiel beschrieben haben, das ist eine Folge der Digitalplattform, aber natürlich auch einer Ideologie, die wie die Faust aufs Auge dieser Digitallogik passt, wenn man sich die zentralen Erzählungen der Rechtfertigungslehre anschaut, also sowas wie Letzte Generation oder die Klimaerzählung oder auch Black Lives Matter. Das ist ja relativ schlicht. Da muss man nicht sehr viel lesen, um das zu verstehen. Ich habe dazu bei Alexander Wendt eine schöne Formulierung gefunden, der von intellektueller Barrierefreiheit spricht. So deutlich weniger komplex als, sagen wir mal, das, was ich als Student noch mit Karl Marx da ausfechten musste. Ich erinnere mich mit Schrecken an die Seminarsitzung, wo wir in anderthalb Stunden eine Seite geschafft haben und es trotzdem nicht verstanden haben. So kompliziert sind die Sachen, die ich digital kommunizieren kann, heute längst nicht mehr.
Jetzt haben wir diese Situation hier charakterisiert, beziehungsweise Sie haben das umschrieben. Wir haben unter unseren Zuhörern eine ganze Reihe von Lehrern. Wir haben viele auch Eltern, Großeltern, die hier zuhören. Was können Sie denn nun eigentlich den Lehrern oder auch den Eltern empfehlen, um hier eventuell gegenzuwirken? Oder muss man eigentlich vor dieser Entwicklung kapitulieren?
Hände weg von den Digitalplattformen. Das kann man als Eltern und Lehrer schaffen. Ich meine, der Trend in der Schule geht in die andere Richtung, der Trend geht in Richtung Digitalisierung. Man sollte aber immer wissen, dass dieses Internet, diese Plattformen schon ein Fenster zur Welt sind, dass dieses Fenster aber geputzt wird von Leuten, die über sehr viel Ressourcen verfügen, die Personal und Technik bezahlen können und dass in diese Technologie ein Kommunikationscode eingeschrieben ist, der für Spaltung sorgt. 1 und 0 ist ja nicht umsonst ein Spaltungscode. Also Hände weg von diesen Geräten. Eltern können dafür sorgen, dass ihre Kinder sich nicht schon mit 10 auf Instagram anmelden. Jeder zweite 10-Jährige in Deutschland hat ein Smartphone, meldet sich dann unter falschen Altersangaben auf den Plattformen an, fängt an, sein Selbstbild abhängig zu machen von der Zahl der Rückmeldungen. Ich hatte jetzt ein ganz krasses Beispiel hier aus meiner Gegend. Ein Apotheker, der glücklich war, dass er eine Abiturientin eingestellt hat für eine Lehre, was ja eigentlich wünschenswert wäre bei dieser hohen Abiturquote, dass wir Leute finden, die erstmal einen Beruf lernen, bevor sie sich dann entscheiden für eine Hochschulausbildung. Diese junge Frau hat ihm nach 4 Wochen gesagt, dass sie das nicht mehr weitermachen könne, dass sie die Lehre aufgeben müsse, weil sie jeden Tag Follower verliert, wenn sie nicht 8 Stunden online sein kann. In dieser Apotheke muss man natürlich sich irgendwie um Dinge kümmern, die verhindern, dass man auf dem Smartphone ist. Aber da können Eltern dafür sorgen, dass das nicht schon mit 10, 12, 14 ein zentraler Lebensinhalt wird. In Schulen würde ich dafür sorgen, dass diese Geräte abgegeben werden. Viele argumentieren ja mit diesem Sicherheitsargument, wenn dann doch der Attentäter durch die Schule läuft, sollen die Kinder die Eltern anrufen können. Man kann die Geräte am Schuleingang einschließen und sie ihnen dann zurückgeben, wenn sie 13, 14, 15 Uhr wieder nach Hause gehen. Das eine Telefon, das der Lehrer dann hat, das dürfte für jeden Katastrophenfall ausreichen.
Der dressierte Nachwuchs, was ist mit der Jugend los, fragt Professor Michael Mein in seiner neuesten Publikation, in der er einen Schritt weiter geht als Jonathan Haidt, der von der Generation Angst spricht. Michael Mein zeigt auf, wie die jüngeren Menschen von den grundsätzlichen Fragen Besitz und Machtverhältnissen abgelenkt werden. Herr Mein, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.